Ich habe eine Frage an euch. Wer von euch kennt diese Sabbat-DVD-Serie? Das gibt es als DVD und das ist auch zum Teil im Hope Channel zu sehen gewesen. Manche kennen das. Wer kennt das nicht? Eine DVD-Serie sind also 5 DVDs mit dem Titel Der siebte Tag. Erstaunliche Entdeckungen aus vergangenen Zeiten. Also, so nach euren Händen zu schließen, ein paar kennen das und ich glaube, die Mehrheit kennt es nicht. Ja? Ich würde mir gerne erlauben, euch ein paar wenige Minuten davon vorzuspielen. Es sind 5 DVDs und es geht um das Thema Sabbat. Sabbat, Schöpfung, Evolution ganz am Anfang. Dann geht es um den Sabbat im Alten Testament, im Neuen Testament und dann auch durch die Kirchengeschichte. Und es ist so eine Art Dokumentation mit einem Hauptsprecher, auch immer wieder Szenen, die eingeblendet werden und auch Leute, die befragt werden und einen Kommentar abgeben. Und es ist sehr gut gemacht und dient auch, glaube ich, als Material, um eben anderen Leuten, die vielleicht nicht so gern lesen, etwas über diesen modernen Medienbereich nahezubringen. Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt die Bibel zur Hand nehmen und uns die Sabbattexte zum Alten Testament Schritt für Schritt durchschauen. Ich habe hier die Liste, die ihr so mehr oder weniger auch vorgeschlagen habt. Ich habe sie jetzt nicht nach Inhalten sortiert oder gereiht, sondern einfach nach dem Vorkommen in der Bibel von 1. Mose bis hin zu Jesaja. Und ich würde vorschlagen, schlagen wir unsere Bibeln auf und lesen wir da diese Texte oder zumindest die wichtigsten davon. Erstes Buch Mose, Kapitel 2. Kapitel 1 und Kapitel 2 gehören natürlich zusammen. Hier wird die Schöpfung von Mose niedergeschrieben. Und im Kapitel 2, in den ersten Versen, lesen wir etwas vom Sabbat. 1. Mose Kapitel 2, lesen wir da gemeinsam die ersten 4 Verse. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Vers 4 schließt das ab. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. So, was erfahren wir in diesem Textabschnitt? Kommt das Wort Sabbat vor? Interessanterweise eigentlich nicht. Aber es steht dort, dass Gott ruhte. Und das ist im Hebräischen ein Wort, das natürlich verwandt ist mit unserem Wort Sabbat. Was macht Gott hier? Wenn wir uns das genau anschauen, sehe ich hier 3 Schwerpunkte. Und ich habe das hier rot gekennzeichnet. Gott ruhte, Gott segnete und Gott heiligte. Merken wir uns diese 3 Begriffe. Ruhte, er segnete und er heiligte. Warum? Weil in 2. Mose 20, in den 10 Geboten, werden genau diese 3 Ausdrücke wieder aufgenommen. Also, was bedeutet das, dass Gott ruhte? War Gott so müde? War diese 6 Tage Arbeit so anstrengend, dass er gesagt hat, jetzt brauche ich einen Tag der Erholung? Naja, ihr schüttelt den Kopf. Ich glaube auch nicht, dass es so war. Ja? Gott hat also nicht unbedingt aus Erschöpfung und aus Ermüdung heraus einen Ruhetag gebraucht. Naja, vielleicht brauchte der Mensch diesen Ruhetag. An welchem Tag wurde der Mensch geschaffen? Am 6. Tag. Das heißt, auch vom Menschen können wir nicht sagen, dass er schon 6 Tage lang schwer gearbeitet hat und erschöpft von seiner Arbeit jetzt einen Ruhetag brauchte. Im Grunde der erste Tag, der erste volle Tag, den der Mensch, Adam und Eva, dann erleben, ist der Sabbat. Ja? Also wir können jetzt nicht wirklich behaupten, Gott war müde oder Adam und Eva waren so müde, dass sie einen Sabbattag brauchten. Was ist also der Sinn dieser Sabbatruhe?
7 ist die Zahl der Vollendung.
7 ist die Zahl der Vollendung, das ist die göttliche Zahl, die kommt also immer wieder im Alten und Neuen Testament als wichtige Zahl vor. 7 ist die göttliche Zahl. 6 reicht nicht dran heran. Oder 8 ist auch schon zu viel. Ja, 7. Auch die Zahl 10 ist eine göttliche, vollkommene Zahl. Es gibt 10 Gebote zum Beispiel. Ja, oder 10 Jungfrauen und so weiter. Ja. Also 7. Das ist sicher die Vollendung. Das ist die Zahl 7. Keine Frage. Aber was bedeutet es, dass Gott hier ruhte? Das Ruhen, das Segnen und das Heiligen gehören auch irgendwie zusammen. Das ist für mich auch keine Frage. Sie werden gemeinsam genannt. Sie sind also in einem Komplex irgendwie zusammengehörig. Ja, ich sehe jetzt viele Hände. Bitte.
Dieser Tag wird abgesondert von den übrigen Sätzen.
Also das Wort Heiligen heißt ja etwas, das profan, ganz alltäglich auch vorhanden ist, für Gott zur Seite zu legen, abzusondern. Zum Beispiel gab es Geräte, die hat man im Haushalt verwendet, so eine Pfanne oder etwas, um Kerzen, einen Docht zu beschneiden, eine Schere. Das hat man zu Hause auch verwendet, aber man hat das auch dann im Tempel verwendet. Das war dann nicht mehr profan, alltäglich, sondern es war geheiligt, abgesondert für die Sache Gottes. Das heißt heiligen, ja, das ist keine Frage. Bitte.
Man könnte Ruhen auch so nehmen, dass Gott sich einfach um, wenn man etwas nicht mehr tut, dann hat man Zeit für Beziehung, Zeit für Gemeinschaft. Und vielleicht ist es einfach so, dass Gott von Dingen ruht, die er tut, damit er Beziehung baut.
Also ich glaube, dem können wir wirklich zustimmen. Gott ist ein Tag, der Sabbat ist ein Tag der Beziehung. Wenn ich jetzt zu viel arbeiten muss, 12 Stunden oder 14 Stunden oder noch mehr, dann habe ich nicht diese Zeit für die Beziehung. Bruder Vogel hat es gestern ja auch erwähnt, das Stichwort Beziehung. Und ich glaube, dass Gott hier ruht, spiegelt auch diese Beziehungsebene wider. Denken wir dran, nach dem Sündenfall stellt Gott die Frage, Adam, wo bist du? Der ist auf einmal verschwunden, irgendwo hinterm Gebüsch. Ja? Das schlechte Gewissen drückt. Die Beziehung ist durch die Sünde gestört oder zerstört worden. Aber da, ganz am Anfang, herrscht vollkommene Beziehung. Die Ruhe dient der Beziehung. Weder Adam und Eva noch der liebe Gott waren so müde. Ja? Also wir müssen der Ruhe einen anderen Sinn abgewinnen. Und ich glaube, das spiegelt eben diese Beziehungsebene wider. Ganz hinten, bitte. Also zum Sabbat gehört ja dann auch der Gottesdienst. Jesus geht nach seiner Gewohnheit in die Synagoge und Paulus tut das Gleiche. Also Gottesdienst, Anbetung Gottes oder Feiern gehört zum Sabbat dann dazu. Ich ruhe von meiner alltäglichen Arbeit, von dieser Sache, die mich auch manchmal belastet. Nach dem Sündenfall wurde die Arbeit zur Mühe im Schweiße deines Angesichts, ja, sagt der Bibeltext. Und das lege ich zur Seite, damit ich Zeit habe, auch für diese andere Ebene, zu Gott hinauf, um ihn anzubeten, um zu feiern. Warum kann man es auch nicht so sagen? Warum nicht? Ja? Bitte.
Ruhe als Kontrast zur Arbeit, sowie Tag und Nacht.
Ja, also in der Nacht ruhen wir auch. Der Mensch braucht 7 Stunden Schlaf, sagt man. Manche ein paar Minuten mehr oder ein paar Minuten mehr, weniger. Aber wir brauchen die Ruhe. Und der Sabbat ist also ein Ruhetag von der körperlichen Arbeit, damit ich Zeit habe für Gott, geistliche Dinge und auch den Gottesdienst, diese Beziehungsebene zu Gott hin. Bitte.
vielleicht auch Ruhe von ihren Werken. Das heißt, dass es auch eine Ruhe ist von dem Kampf, dass ich durch eigene Kraft gerecht werde.
Das kommt im Jesaja-Text, glaube ich, zum Ausdruck. Wir schauen uns den dann noch an. Ja, da steht immer wieder was, Ruhe von deinen Dingen, die du da tust. Konzentrier dich auf die Sache Gottes sozusagen. Aber das spielt hier sicher eine Rolle. Also für mich sind diese drei Stichworte ganz wichtig. Gottroute, auch im Sinne einer Vorbildwirkung. Jesus wird auch getauft, obwohl er keine Sünde begangen hat. Er hätte es also nicht notwendig gehabt, wie Johannes der Täufer richtigerweise sagt. Aber warum tut es Jesus? Warum lässt er diese Taufe über sich kommen? Weil er uns eben ein gutes Beispiel geben möchte, als Vorbild. Und ich glaube auch hier, Gott ruht, damit wir das Gleiche tun, nämlich auch ruhen. Bitte.
Ja, ich denke, die Arbeit fand ja überhaupt nicht statt, so wie hier auf Erden. Das Problem hatten die nicht, das haben wir. Also wir können uns nicht eindenken, was das ist, was eine wirkliche Ruhe ist. Ich weiß nur eins, dass Gott uns geschaffen hat, um eine Beziehung mit uns zu haben. Wir sind alle einzigartig und Gott wird auf seine Art und Weise mit mir und mit dir diskutieren und die Sache durchgehen. Und das Interessante ist, dass er das direkt tut, nachdem er uns geschaffen hat. Also diese Beziehung von Gott ist offenbar das Wichtigste für ihn.
Also ich würde das unterstreichen, die Beziehungsebene ist wichtig. Weder Gott noch Adam und Eva waren müde. Es ist der erste volle Tag von 24 Stunden, den sie dann erleben und das gleich in Gemeinsamkeit mit Gott. Ja? Also diese Beziehungsebene. Und ich glaube, auch in Bibelstunden sollten wir das rüberbringen. Das ist also nicht eine nur gesetzliche Sache, die in den 10 Geboten steht, sondern das hat was mit Gott und Anbetung und Beziehung zu tun. Ja? Auch, wir werden uns das bei den 10 Geboten dann anschauen, Beziehungsebene, vertikal und horizontal. Beide Richtungen sind angesprochen. Weil dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht sollen ja auch nicht arbeiten. Das ist die menschliche Ebene. Aber man soll dann Gott anbeten. Das ist die andere Seite der Medaille. Bitte.
Für mich ist der Beziehungspunkt wichtig, aber auch diese Abhängigkeit von Gott. An dem Tag brauchst du nicht für dich selber werken und schaffen und machen. Ich sorge für dich. Und das zeigt mir auch diese Geschichte eben mit dem Mann. Ich versorge dich. Mach dir keine Sorgen. Du bist von mir abhängig, aber ich sorge gut für dich.
Ja, also auch das ist ein schöner Gedanke. Dieses Manna soll uns die Sorge nehmen. Gott ist in der Lage, für uns das zu bereiten, was wir brauchen. Also, steht hier ein Gebot, ein Aufruf, dass der Sabbat gehalten werden soll oder muss? Nein, steht nicht da, müssen wir ehrlicherweise sagen. Trotzdem, Gott ruht und das hat Vorbildwirkung für den Menschen. Es ist also nur implizit da, aber trotzdem vorhanden. Noch ein Gedanke. Gott hat hier also von Anfang an den Sabbat geheiligt. Und wenn im Alten Testament etwas geheiligt wurde, beim Tempel zum Beispiel, kann man das sehr gut beobachten, oder ursprünglich bei der Stiftshütte, dann gab es ein Ritual. Ja, da mussten die Priester antreten, es wurde geopfert und geschlachtet und dann wurde der Altar und das Zelt und die Gegenstände und so weiter eingeweiht, geheiligt. Wenn also hier der Sabbat ganz am Anfang geheiligt wird von Gott, aber heute nicht mehr gültig sein soll, wie viele behaupten, dann müsste es irgendwie eine Art Ritual zur Entheiligung geben in der Bibel. Aber davon lesen wir nie etwas. Die Heiligkeit, die auf diesen Tag gelegt wurde, damals schon bei der Schöpfung, die bleibt von A bis Z bis Offenbarung 22 auf diesem Tag erhalten. Interessant, wie in dieser Schrift von Papst Johannes Paul II. In Dies Domini dieser Abschnitt gedeutet wird. Schon am Morgen der Schöpfung schloss also Gottes Plan diese kosmische Sendung Christi ein. Und da spricht es vorher von der Erlösung und das ist durchaus richtig. Ja? Diese christozentrische Perspektive bezieht sich auf die gesamte Zeitspanne und war in Gottes wohlgefälligen Blick gegeben, als er nach Vollendung seines Werkes den siebten Tag segnete und ihn für heilig erklärte. Genesis 2, Vers 3. Damals entstand, nach dem von einem Priester verfassten ersten biblischen Schöpfungsbericht, der Sabbat, der den ersten Bund so stark prägte und so etwas wie die Vorankündigung des heiligen Tages des neuen und endgültigen Bundes ist. Das ist also sehr interessant, was da steht. Also dem Anfang kann ich durchaus noch zustimmen. Christozentrisch, das ist richtig, ja. Und die Vollendung am siebten Tag ist auch richtig. Ja? Nur in diesem Schlussdrittel, damals entstand nach dem von einem Priester verfassten ersten biblischen Schöpfungsbericht der Sabbat. Das ist problematisch. Ja? Hier wird also historisch-kritische Auslegungstheologie in diesen Schöpfungsbericht hineingetragen. Und da glaubt man nicht, dass Mose das geschrieben hat, sondern eben irgendein Priester, ja, irgendwann im 5. Jahrhundert wahrscheinlich, ja, so vermutet man. Und hier wird behauptet, der Sabbat beginnt hier mit diesem ungenannten, unbekannten Priester irgendwann im 5. Jahrhundert. Aber das stimmt nicht. Weil von dieser falschen Schlussfolgerung kommt dann die zweite falsche Schlussfolgerung, dass dieser erste Bund so stark vom Sabbat geprägt wurde. Hier lesen wir laut Bibel noch nichts von einem ersten oder von einem zweiten Bund. Gleich zu Beginn wird der Sabbat eingesetzt. Das ist also universal und universell gültig für alle Menschen. Ja? Und nicht so, wie hier behauptet wird, nur für den ersten Bund. Damit will man schon den Sabbat zu einer Sache des ersten Bundes machen, die dann im zweiten Bund durch den noch heiligeren Tag des Sonntags abgelöst werden kann. Also, er merkt, wie solche Formulierungen schnell auch problematisch werden können. Gut, blättern wir in unserer Bibel weiter. Ja, 2. Mose 16 wäre jetzt interessant, wenn wir uns das auch genauer anschauen könnten. Aber aus Zeitgründen will ich das überspringen. Das ist die Geschichte vom Manna. Und hier lernen wir sehr deutlich, auch wieder Beziehungsebene, Gott kann man vertrauen. Es gibt ein paar Leute, die gehen trotzdem auch am siebten Tag hinaus und suchen das Manna. Und siehe da, es ist nichts zu finden. Ja? Ich kann also Gott vertrauen, wenn er verspricht, mich zu segnen an diesem Sabbat, indem ich am Freitag das Doppelte sammle und am Sabbat dann genug zu essen habe. Gehen wir zu 2. Mose 20. Die 10 Gebote in 2. Mose 20 beinhalten die Ebene zu Gott in den ersten Geboten. Du sollst Gott anbeten, du sollst keine falschen, fremden Götter neben dir haben. Und dann im zweiten Teil geht es um die zwischenmenschliche Beziehung. Du sollst deine Eltern ehren, du sollst nicht töten und nicht stehlen. Da geht es um meine Beziehung zu anderen Menschen. Interessanterweise, im Sabbatgebot treffen diese beiden Beziehungsebenen aufeinander. Es geht um Gott und es geht auch um meinen Mitmenschen, um meine Kinder, um den Knecht. Lesen wir also in 2. Mose 20 das ganze Sabbatgebot einmal durch, ab Vers 8. Denke an den Sabbat, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und alle Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Und jetzt kommt die Begründung im Vers 11. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ich habe hier an der Wand projiziert diesen Vergleich 1. Mose 2 und 2. Mose 20. Und mir geht es da um diesen Schlussteil. Das Wort ruhen, das Wort segnen, das Wort heiligen, die drei Begriffe, die kommen hier wieder vor. Auch der Ausdruck am siebten Tag, das blau hier gedruckte, sieht man, ist also durchaus ident. Und bei 1. Mose 2 steht dann der siebte Tag und da wird dann in 2. Mose 20 der Sabbattag gesagt. Wie lautet also die Begründung? Gott hat in 6 Tagen geschaffen und am siebten Tag geruht. Daher sollst du als Mensch diesem Vorbild auch gerecht werden. Jetzt bei der Generalkonferenz, die vor wenigen Tagen und Wochen stattgefunden hat, gab es auch eine Diskussion zu dieser 6 bzw. 7 Tage Schöpfung. Ich weiß nicht, ob ihr davon was gehört habt oder etwas mitbekommen habt. Da wurde der Vorschlag gemacht, wir sollen doch als Adventgemeinde noch einmal unseren Glauben durch eine offizielle Stellungnahme, die wir als Gemeinde herausgeben, bekunden, dass wir eben an diese 6-7 Tage Schöpfung glauben. Und zwar in 24-Stunden-Tagen. Diese Begründung Gottes hat ja nur dann Sinn, wenn es 24-Stunden-Tage waren. Ja? Und da wurde also ein Dokument vorbereitet und dann den rund 2000 Delegierten zur Abstimmung vorgelegt. Und interessanterweise, da hat sich dann eine Diskussion ergeben. Und bei der Abstimmung hat zwar die überwältigende Mehrheit der anwesenden Delegierten durch das Heben der gelben Karte signalisiert, sie sind dafür, aber einige Leute haben dann bei der Frage, gibt es auch Gegenstimmen, dann erst ihre gelbe Karte hochgehalten und dagegen gestimmt. Und es gibt hier Gerüchte, ich habe das nicht nachgeprüft, aber im Internet kann man das sogar auf Bildern offensichtlich sehen, dass hier Leute gerade aus dem deutschen Sprachraum und auch aus dem französischen, also Deutschland, Frankreich sind die zwei Länder, gegen diese Erklärung gestimmt haben. Und das hat mich doch irgendwie überrascht, ja? Weil hier in den 10 Geboten, gerade in diesem Sabbatgebot, im Vers 11, wird eine Begründung geliefert, die es nicht anders sein lässt, dass die ursprünglichen Schöpfungstage 24-Stunden-Tage waren. Ich habe das in Bibelstunden immer so erklärt und mache das auch heute noch. Naja, angenommen, in Wirklichkeit hat das über Jahrmillionen gedauert. So wird ja von manchen Christen auch behauptet. Es gab keine Schöpfung in buchstäblichen Tagen, in einer Woche, sondern das hat sich entwickelt über Jahrmillionen und Jahrmilliarden. Was würde das bedeuten? Wenn Gott so eine Begründung, und die 10 Gebote sind ja von Gott geschrieben, es ist mit dem Finger Gottes geschrieben, also nicht Mose, sondern Gott selbst. Wenn Gott uns also hier bewusst sagt, 6 Tage und in Wirklichkeit genau weiß, dass es Jahrmillionen gedauert hat, dann betrügt uns der liebe Gott. Dann ist er nicht ehrlich mit uns. Stellen wir uns Gott so vor? Ich stelle mir Gott nicht so vor. Naja, es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Es könnte sein, dass Gott selbst nicht gewusst hat, dass es nur 6 Tage waren und sich geirrt hat. Ja? Aber ihr lacht schon. Auch diese Möglichkeit können wir nicht wirklich in Betracht ziehen. Auch so kann es nicht gewesen sein. Naja, was bleibt? Es bleibt die Möglichkeit, dass es buchstäbliche Tage waren und dass es genau so passiert ist, wie dieses Sabbatgebot auch behauptet. Interessant, wenn ich dann noch einmal auf diese Diskussion der Generalkonferenz zu sprechen komme. Im Internet haben sich auch schon Leute in Deutschland, inklusive auch Prediger und Vorsteher, zu Wort gemeldet und gesagt, naja, das ist schon schwierig. Wir dürfen doch hier diesen Schöpfungsbericht nicht zu buchstäblich nehmen. Und das ist also biblizistisch, das ist also abwertend gesagt. Und solche Meldungen kommen tatsächlich von offiziellen adventistischen Leuten und Leitern ins Internet gestellt zu uns. Und da frage ich mich dann schon, was soll ich mit solchen Meldungen anfangen? Ja? Das darf doch nicht wahr sein. Also, ich bin der Meinung, aufgrund der 10 Gebote, aufgrund dieser Aussagen, die ganz, ganz, ganz deutlich sind, es muss hier im Schöpfungsbericht wirklich jeweils ein 24-Stunden-Tag gemeint sein. Aus Abend und Morgen wird dann ein erster, ein zweiter, ein sechster Tag und schlussendlich kommt es zum Sabbat. Wenn das nicht zusammenstimmt, die 10 Gebote mit dem Schöpfungsbericht, dann verliert die Bibel für mich eine wesentliche Glaubwürdigkeit, die sie braucht, um für mich inspiriertes Wort Gottes zu sein. Gut, Bruder Wolf.
Verständnisfrage zu dieser Abstimmung, die du uns jetzt hier mitgeteilt hast. Ich habe das jetzt so verstanden aus deinen Worten, dass die Abstimmung ja nicht darum gegangen ist, ob sie die 6-Tage-Schöpfung glauben oder nicht, sondern ob man die 6-Tage-Schöpfung noch einmal als Adventisten, aus unserer adventistischen Sicht noch einmal bekunden und bezeugen.
Naja, wir haben das ja immer geglaubt als Adventisten. Ja? Und
es. Wenn die Leute das aufzeigen mit den Karten, kundgetan, sie wollen noch einmal sozusagen das Zeugnis abgeben.
Mhm. Es wurde also eine Erklärung verfasst. Und die. Nein, es wurde eine Art Bestätigung dessen, was wir schon immer geglaubt haben, hier in einer Erklärung noch einmal neu formuliert. Und da steht eben drinnen, es waren 24-Stunden-Tage. Und wie gesagt, ein Teil der Delegierten, speziell Leute aus Frankreich und aus Deutschland, konnten sich dieser Formulierung nicht anschließen. Es geht um diese buchstäblichen 24-Stunden-Tage. Und das finde ich schon sehr interessant. Ja? Also, wenn wir das selbst in unserer Adventgemeinde diskutieren müssen, wo sind wir dann hingekommen? Ja? Also, ich glaube, wenn Gott hier so deutlich das begründet im 4. Gebot, dann müssen wir das so auch buchstäblich, wörtlich ernst nehmen. Bitte, wenn das nicht 6 Tage, 24 Stunden aufeinanderfolgend waren, dann macht die Begründung keinen Sinn hier im Sabbatgebot. Dann entziehen wir dem Sabbat seinen Sinn und seinen wöchentlichen wiederkehrenden Rhythmus. Ja? Also, es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes hier ernst nehmen. Ich möchte das nur so nebenbei gesagt haben und nicht zu lang dafür diesen Punkt verweilen, weil das eben eine ganz aktuelle Diskussion ist, die eben in den letzten Tagen und Wochen erst geführt wurde. Und ich könnte mir vorstellen, auch noch weiter geführt wird, weil es genug Adventisten auch in Deutschland gibt, die sagen, ja, warum habt ihr dem nicht so zustimmen können? Erklärt das doch einmal. Gut. Wir wollen aber jetzt nicht gemeindeinterne Politik betreiben, sondern weiter zum Sabbat schauen. Ja? Wir haben nur mehr 5 Minuten. Ich habe hier ein paar Punkte für das Sabbatgebot, die für mich sehr wichtig sind. Es geht hier auch um den universellen Charakter des Sabbatgebots. Der Mensch ist hier eingeschlossen, auch das Tier ist mit eingeschlossen, auch das Tier soll seinen Ruhetag haben, das Lasttier, ja. Sogar der Fremdling ist hier mit erwähnt, der Fremdling, der in deinen Toren wohnt. Offensichtlich geht es hier um einen Nicht-Juden, der zwar geografisch gesehen hier in Palästina wohnt, wo die Israeliten damals eben wohnten, aber dann auch diesen Sabbat halten soll oder halten können muss. Ja? Er soll also auch die Chance haben, hier den Sabbat einzuhalten. Mit anderen Worten, das ist nicht ein Gebot für die Juden allein, es wurde schon bei der Schöpfung gegeben für alle Menschen, sondern es wird hier auch für den Fremdling gegeben. Der Rückbezug auf die Schöpfung ist klar. Ja, es ist also eine Schöpfung in einer buchstäblichen Woche. Es sind 6 Tage. Gott weiß ganz genau, was er hier sagt. Er war dabei. Und dieses Sabbatgebot trägt auch irgendwo dieses Siegel Gottes. Sein Name wird erwähnt, er ist der Herr. Und wenn in unseren Bibeln der Herr in Großbuchstaben steht, da steht ja im Hebräischen dieses Wort Jahwe, dieses Tetragramm, auf das die Zeugen Jehovas so großen Wert legen, diese 4 Buchstaben, ja? Jahwe. Es wird auch sein Titel genannt, er ist der Schöpfer. Und es wird auch sein Herrschaftsbereich erwähnt, nämlich er ist Gott im Himmel, auf der Erde, im Meer, sprich überall. Ja? Das ist also etwas ganz Wichtiges. Ich kann mich erinnern, einer meiner Bibellehrer, er war früher mal Vorsteher in Israel für einige Jahre, Teofilo Ferreira, er hat einmal erzählt, er hat mit einem jüdischen Rabbi im heutigen Staat Israel über diese Frage diskutiert, ob der Sabbat für die Juden allein ist oder universell für alle Menschen gilt. Und dieser Rabbi hat gesagt, nein, der Sabbat ist für uns Juden und ihr Christen, ihr könnt machen, was ihr wollt, nehmt den Sonntag oder wie auch immer. Ja? Und unser Adventist wollte also diesem jüdischen Rabbi klar machen, dass der Sabbat nicht nur für ihn als Jude gilt, sondern ja eigentlich von Gott her, von der Intention her, für alle Menschen gemacht wurde. Und sie haben das lange diskutiert und schlussendlich hat der Rabbi dann zugegeben und gesagt, ja, eigentlich haben sie recht, eigentlich ist der Sabbat tatsächlich für alle Menschen. Das ist wichtig, auch wenn wir dann über die Frage Sabbat-Sonntag diskutieren. Brauchen wir Christen, die wir nicht jüdische Abstammung haben, brauchen wir den Sabbat zu halten? Ist es nur eine Sache des alten Bundes für die Juden oder ist es universell für alle Menschen? Und ich glaube, das ist also ein wichtiger Punkt hier. Du hast es vorher angeschnitten. Im 5. Buch Mose, schaut da vielleicht auch meine Präsentation, wird das Sabbatgebot und auch die anderen Gebote noch einmal wiederholt. Und es ist im Wortlaut sehr, sehr ähnlich. Ich habe versucht, die wesentlichen Unterschiede im oberen Teil rot kenntlich zu machen. In 2. Mose 20 steht, denke, ja, gedenke. Im 5. Mose heißt es dann, beachte, halte ein. Ja, das ist ein bisschen eine andere Formulierung. Im 2. Buch Mose, Kapitel 20, steht dein Vieh. Im 5. Buch Mose ist es dann ausführlicher. Dein Rind und dein Esel und all dein Vieh. Aber vom Inhalt her ändert sich da natürlich nichts. Der entscheidende Punkt ist der untere Absatz, der hier blau ist. Im 2. Mose 20 wird mit der Schöpfung begründet. Und in 5. Mose 5 kommt jetzt eine ganz andere Begründung. Was steht da? Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Einmal wird mit der Schöpfung begründet, 2. Mose 20, und hier in 5. Mose 5 wird mit der Erlösung argumentiert. Mit anderen Worten, der Gedanke, dass der Sabbat etwas mit Erlösung zu tun hat, ist also ein alttestamentlicher Gedanke. Wenn wir dann auf diese Sabbatheilungen zu sprechen kommen, da zeigt Jesus dann ganz praktisch, ein Mensch, der krank ist, der sogar schwer krank ist oder chronisch krank ist, darf auch am Sabbat von diesen Fesseln der Krankheit, die ein Symbol für die Sünde sind, befreit werden. Warum? Weil der Sabbat ein Tag der Erlösung, der Befreiung ist, der Rettung ist. Aber das steht schon hier in 5. Mose 5. Wir sollten das eine nicht gegen das andere ausspielen, das ist keine gute Bibelauslegungsmethode, sondern wir sollten das als Ergänzung sehen. Wir zitieren die 10 Gebote natürlich normalerweise nach 2. Mose 20 und alle anderen Christen machen das meistens auch so. Aber auch in 5. Mose 5, dieser Gedanke der Erlösung sollte nicht zu kurz kommen. Ja, ist also für mich ein wichtiger Punkt. Und das kann man durchaus auch in einer Bibelstunde schon vorbereitend sagen, damit dann alles andere, was mit dem Sabbat zu tun hat, richtig verstanden wird. Es geht nicht nur um das Einhalten des Gesetzes, sondern es geht um Erlösung dabei. Das ist also eine neue Dimension für manche Leute, die den Sabbat nur als Legalismus sehen. Es geht um Befreiung aus Ägypten und Ägypten steht symbolisch für die Sünde. Es geht also um Erlösung schlussendlich. Bitte. Naja, eine gute Frage. Ja? Ich meine, natürlich sind sie von Mose dann schlussendlich in seine Buchrolle übertragen worden zu den 10 Geboten. Auf Stein hatte ja niemand Zutritt. Die sind in der Bundeslade gelegen und da durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr hinein. Das war also nicht öffentlich zugänglich unter Anführungszeichen. Ich glaube, 2. Mose 20 zeigt hier den universellen Charakter. Das ist für alle Menschen wirklich zu allen Zeiten immer gültig. Der Sabbat ist der Tag, den Gott als Ruhetag gewählt hat, den er geheiligt und gesegnet hat. Hier in 5. Mose 5 wird dann dieser Sabbat konkretisiert für das Volk Israel. Ja, aus der eigenen Erfahrung. Sie sind ja erst gerade aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit worden. Das haben sie erlebt. Sie waren ja alle dabei. Der Auszug durch das Rote Meer und so weiter. Ja, das war für sie was ganz Aktuelles. Hier aktualisiert Gott unter Anführungszeichen diesen Gedanken der Befreiung und der Lösung und sagt das seinem Volk in dieser Art und Weise. Konkret für die Israeliten. Naja, sicher. Das ist im Grunde ja auch nur eine Wiederholung im 5. Buch Mose. Ja, das 5. Buch Mose heißt ja auch Deuteronomium. Das heißt das andere, das zweite Gesetz, weil da die 10 Gebote noch einmal abgedruckt sind. Und dieser nicht unwesentliche Unterschied ist einfach eine Erweiterung des Gedankens. Ich glaube, dass auf diesen in Stein mit dem Finger Gottes gemeißelten, geschriebenen Worte wahrscheinlich dieser Text aus 2. Mose 20 steht. Ja? Weil das der klassische Text ist. Aber um ehrlich zu sein, für mich ist das jetzt nicht eine entscheidende Frage, eine Seligkeitsfrage, wie wir da oft gern sagen. Gut, wir schauen auf die Uhr und stellen fest, dass unsere Zeit für heute Vormittag schon abgelaufen ist. Ich wollte noch ganz kurz was zu zwei, drei anderen alttestamentlichen Texten sagen heute. Das werde ich mir für morgen aufheben. Morgen werden wir uns dann auch das Neue Testament anschauen und am Mittwoch genauso und am Donnerstag, Freitag dann eben speziell die Frage Sabbat, Sonntag, Mahlzeichen, Siegel Gottes, Ellen White in der Endzeit. Das, was ich jetzt sage und auch morgen und übermorgen sage, versuche ich meistens nicht mit Ellen White zu begründen, weil wenn wir mit Leuten zu tun haben, die von Ellen White noch nie etwas gehört haben, ist es nicht so günstig, wenn wir mit Ellen White argumentieren. Wir sollten biblisch mit dem Bibeltext argumentieren. Trotzdem ist Ellen White natürlich sehr wichtig. Gerade ihre Aussagen für die Endzeit sind für uns dann ganz wesentlich und wichtig. Und wir wollen sie berücksichtigen und auch ihre Wichtigkeit schätzen. Aber für den Bibeltext, Altes und Neues Testament, werde ich versuchen, weitgehend ohne Ellen White auszukommen, damit wir eben, so wie Petrus sagt, Rechenschaft über unseren Glauben aufgrund der Bibel geben können, so wichtig Ellen White ist. Und wir werden auch noch wichtige Aussagen von ihr lesen.